und in dieser Friedensbewegung, da bin ich auch mitgeschwungen. Also ich war höchst beeinflusst von dieser Bewegung und habe deshalb dann auch meinen Wehrdienst verweigert. Ich war damals richtig fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, ja, wie ist es eigentlich mit diesen Texten? Lassen die sich wirklich für Politik gebrauchen? Ja, inzwischen spielt die Kirche in der Politik kaum mehr eine Rolle. Die Grünen machen sich auch nicht mehr die Mühe, jetzt irgendwie noch groß irgendwie christlich daherzukommen. Aber zeitlang war das noch so. Und da hat man sich auch auf die Bergpredigt berufen. Inzwischen ist es ja ein antiquiertes Märchenbuch, von dem niemand mehr wirklich was zu halten hat. Aber die Frage stellt sich trotzdem für uns Christen, die wir die Bibel tatsächlich ernst nehmen. Kann man mit diesen Texten aus der Bibel, kann man daraus Politik machen? Oder an wen richtet sich die Bergpredigt? Zuallererst. Und was ist eigentlich die Vorgeschichte dieser Predigt? Ich habe heute wieder mal ausnahmsweise vier Punkte. Vier Punkte, ja, da sind sie. Die Vorgeschichte der Bergpredigt, der größere Rahmen der Bergpredigt, die Segnungen und die Zusammenfassung der Predigt. Kommen wir zum ersten Punkt, die Vorgeschichte. Es ist knapp 2 Monate her, da ist Jesus an den Jordan gekommen, ließ sich dort taufen und erlebte dann, wie der Heilige Geist auf ihn herabkam und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann heißt es, und der Geist Gottes führte ihn in der Wüste, um von dem Satan verführt oder versucht zu werden. Das war dann das, was dann passiert ist. Mein lieber Schieber, die sind aber laut da draußen. Da muss ich mich ja richtig anstrengen, dass ihr noch was mitkriegt. In den 40 Tagen wird Jesus versucht, nicht nur von den 3 Versuchungen, die uns berichtet werden, die so quasi der Höhepunkt sind, aber diese 3 Versuchungen, die zeigen die Härte der Versuchung. Da ging es einmal darum, dass Jesus sich selbst Brot machen sollte, dass er sich vom Tempelturm runterstürzen sollte und dass er vor dem Satan niederknien sollte, um dann alle Reiche der Welt zu bekommen, die Welt geschenkt zu bekommen. Nach insgesamt erfolglosen Bemühungen, Jesus zu versuchen, schleicht sich der Satan, verlässt ihn und Jesus kommt aus der Wüste. Er kommt aus der judäischen Wüste, will eigentlich in Judäa durch und merkt, da ist nicht gut sein, weil Johannes der Täufer war gerade vor kurzem von Herodes ins Gefängnis geschmissen worden. Noch nicht tot, aber im Gefängnis. Und Jesus denkt sich, ist nicht gut, gehe ich lieber nach Galiläa. Geht er nach Galiläa, kommt nach Kapernaum und fängt an, Jünger zu berufen. Er bekommt zunehmend eine größere Zuhörerschar. Und da setzt im Prinzip unsere Geschichte dann ein. Das ist die Vorgeschichte der Predigt. Nun, diese Predigt findet in einem größeren Rahmen statt. Und den will ich jetzt auch mal aufzeigen, damit wir verstehen, um was es hier eigentlich geht. Der größere Rahmen, der beginnt mit einer Prophetie aus dem Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ja, das ist eigentlich eine retrospektive Prophetie, aber das Interessante ist, dass eigentlich das Neue Testament diese Prophetie in Matthäus 2, 5 aufnimmt und sagt, das hat sich erfüllt, als Jesus aus Ägypten herauskam, nachdem der Herodes der Große gestorben war und der nicht mehr ihm nach dem Leben trachtete. Also so mit 1, 2 Jahren, Jesus wieder zurück auf dem Weg in seine Heimat. Da hat sich diese Prophetie erfüllt, wo Gott sagt, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Und wenn das so ist, dass die Bibel, das Neue Testament, Jesus mit dem alttestamentlichen Sohn vergleicht. Ja, ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen bei unserer Sommerferienpredigt über Freiheit, wie Gott gesagt hat, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen, denn wenn du nicht meinen erstgeborenen Sohn ziehen lässt, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Ihr mögt euch noch daran erinnern. Da nennt Gott Israel seinen erstgeborenen Sohn. Und deshalb sieht man, dass das alttestamentliche Volk Israel seine Geschichte etwas zu tun hat mit dem neutestamentlichen Volk, mit dem Begründer des neutestamentlichen Volkes. Die Heilige Schrift macht Parallelen an der Stelle und ich glaube, es ist berechtigt, auch an manch anderen Stellen Parallelen zu ziehen und die werde ich jetzt versuchen, mit euch zu ziehen. Genauso wie das Volk Israel aus Ägypten kam, so kam Jesus aus Ägypten. Genauso wie Gott das Volk Israel in die Wüste führte, um es dort zu prüfen. Die sind nicht einfach in der Wüste gewesen, weil es keinen anderen Weg gab. Nein, die sind dort gewesen, weil Gott sie hineingeführt hat, um sie zu prüfen. Genauso führt der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, Jesus in die Wüste, damit er vom Satan versucht werde. Und so wie das Volk mit dem Thema Brot konfrontiert wurde, mit dem Thema Gott versuchen und mit dem Thema Landnahme auf eigene Faust, so wird Jesus mit denselben Themen konfrontiert. Ja. Das sind im Prinzip die drei Themen, die in den Versuchungen Jesu, diese besonderen Versuchungen zur Sprache kommen, das waren die Themen, die auch für das Volk Israel in der Wüste zur Sprache kamen. Sie hatten kein Brot, haben gemurrt, wo ist Brot, schaff uns Brot, mach du irgendwas. Trotzdem haben sie rebelliert, haben sie Gott versucht und sind dann letztendlich, wollten sie auf eigene Faust ins Land rein. Also Jesus ist in der Wüste, er ist exakt 40 Tage in der Wüste. Und es scheint, als ob Gott hier gerade das Prinzip 40 Tage und 40 Jahre umkehrt. Das Volk Israel sollte 40 Jahre in der Wüste sein, ein Jahr für einen Tag, den die Kundschafter in Land Kanaan waren. Ja, da war ein Tag, ein Jahr. Und jetzt ist Jesus für ein Jahr, ein Tag in der Wüste. Das Volk sollte vom Berg Gerizim, ja, nachdem sie aus der Wüste herauskamen, ins Land hineinkamen, sollte das Volk von dem Berg Gerizim den Segen ausrufen und vom Berg Ebal den Fluch. Und interessanterweise passiert, nachdem Jesus aus der Wüste herauskommt, etwas Vergleichbares. John Lightfoot, ein Kommentator, schon etwas betagter Kommentator, betrachtet das Neue Testament auf dem Hintergrund der jüdischen Tradition. Und er äußert den Gedanken, dass auf dem Hintergrund dieser Geschichte, der israelitischen Geschichte und der Parallelität, diese Bergpredigt zu sehen ist. Der erste Teil der Predigt ist als die Seligpreisung bekannt. Und mit Seligpreisung, da verbinden wir im Prinzip selig und selig sind die Vorstufe zu heilig, gell? Also das sind die Verstorbenen, die in besonderen Stand der Heiligung sind, erklärt werden. Also selig hat etwas mit dem Jenseits zu tun. Und glückselig verbinden wir im Prinzip mit der Vorstellung, ja, das ist dann im Paradies. Und so wird es leider auch in den deutschen Übersetzungen allzu meist übersetzt, als glückselig. Das Wort Makarios, was hier genannt wird, ist eigentlich, kann man auch mit gesegnet übersetzen. Und so wird es in den meisten englischen Bibeln übersetzt. Jesus ruft Segensworte über seine Jünger aus. am Beginn ihres neuen Lebens in seiner Gefolgschaft. So wie das Volk Israel am Beginn ihres Lebens im neuen Land Segensworte über sich ausrufen sollte, so spricht Jesus am Anfang des Lebens seines neuen Gottesvolkes über den Nukleus dieses Gottesvolkes Segensworte aus. Es wird besonders interessant bei der Parallelstelle von Matthäus 5, über die wir heute reden, in Lukas 6. Da sieht man, wie im Prinzip Jesus diese beiden Dinge tut. Da heißt es, gesegnet sind die Bettler, die Hungernden, die Weinenden und um Jesu Willen Verachteten. Und dann kommen im Prinzip das Pendant zu den Flüchen im Alten Testament ist Wehe. Wehe den Reichen. Wehe den Vollen. Wehe den Lachenden. Wehe denen von den Menschen Gelobten. Da sieht man im Prinzip quasi Segen und Fluch. Und es zeigt im Prinzip die heilsgeschichtliche Dimension dieses Startes auf. Jesus macht deutlich, so wie das Volk im Alten Testament ins Land hineingekommen ist, so nimmt er seine Jünger in ein neues Land hinein, in das Reich Gottes hinein. Und das, was er ihnen hier sagt, ist mehr als nur irgendwelche schönen politischen Parolen. Kommen wir also zu den Segensworten in Matthäus 5, die Segnungen. Gesegnet sind, bin noch nicht so ganz dabei. Jesus setzt sich und da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Er redet zum neuen Gottesvolk, zu dem Volk, das aus Wasser und Geist geboren ist, zu dem Volk, das eine ewige Perspektive im herangenahten Himmelreich haben wird. Eine ewige Perspektive, von der Jürgen in der Auslegung vom Sprachengebet geredet hat. Diese Rede ist nicht für die Welt. Sie ist kein Rezept für den menschengemachten Weltfrieden. Sie ist das Manifest Gottes für seine ewige neue Welt, die hier beginnt, aber hier nicht endet. Die ewige Welt beginnt hier, aber sie endet nicht hier. Sie mündet in die ewige Welt, von der wir schon öfters gesprochen haben in der letzten Zeit, der neuen Welt, die Gott schaffen wird, in einem neuen Himmel. Die Bergpredigt, die wir in Matthäus 5 bis 7 haben, ist im Prinzip ein Jüngerschaftscrashkurs und deshalb habe ich die Bergpredigt in einen Jüngerschaftskurs hinein integriert. Der ist digital vorrätig, den kann man in den Kleingruppen begleiten zu der Predigtserie, kann man den machen und kann die Predigt somit vertiefen. Also ich lege es euch Hauskreisleitern ans Herz, ich habe es euch auch geschrieben. Kommen wir also zu den Segnungen. Gesegnet sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gesegnet sind, die lesen können. Gesegnet sind, die lesen können und verstehen. Was steht hier? Hier sind nicht die Armen per se gemeint. Hier sind die Armen im Geist gemeint. Ich möchte es ausdrücklich betonen, damit man sich nicht auf ein falsches Gleis begibt. Arm zu sein qualifiziert einen nicht automatisch fürs Himmelreich. Versteht ihr? Das ist das, was oft so uns vermittelt wird, so in den politreligiösen Shows, dass die Armen die eigentlich Privilegierten sind, dass Gott ja sich über die erbarmen würde. Nein, gesegnet sind die im Geist Armen. Gesegnet sind die geistlichen Bettler, die sich ihrer geistlichen Armut bewusst sind. Ein Bettler weiß, dass er arm ist. Ein Bettler weiß, dass er im Prinzip betteln muss. Der lebt auf der Straße, der hat kein Dach über dem Kopf, der hat gar nichts. Und der weiß, er ist verloren, wenn er nicht bettelt. Und ein geistlich Armer weiß, dass er, wenn er nicht bettelt bei Gott, wenn er nicht anklopft und sagt, ich bin bedürftig, ich brauche Erlösung, wenn er das nicht tut, wird er nicht überleben. Und das ist die Haltung, die wir haben sollen, wenn wir zu Gott kommen, um ins Reich Gottes zu kommen. Zu proklamieren, ich bin ein Bettler vor Gott, ich habe nichts zu bringen. Gesegnet sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hier sind nicht einfach alle Trauernden der Welt gemeint. Wenn man das griechische Wort nachschlägt, wo es in der Bibel verwendet wird, dann fällt auf, Trauer findet sich bei Christen und bei Nichtchristen. Aber interessanterweise gebraucht die Bibel das Wort Trauern bei Christen, wenn sie trauern über Jesu Tod und Jesu Abwesenheit. Das ist die Trauer, die Christen haben. Und sie trauern über die eigene oder die fremde Sünde. Das ist das, worüber wir Christen trauern sollten. Alles andere ist keine Trauer wert. Die Welt wiederum, worüber trauert die? Und das wird euch erstaunen, das steht in der Offenbarung. Die Welt trauert über den verlorenen Reichtum. Und sie trauert darüber, dass sie keine Möglichkeit mehr hat, Reichtum zu erwerben. Da kommt es vor. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wir sehen, um welche Trauer hier es eigentlich geht. Egal wie groß unsere Trauer über den Verlust von meinetwegen Vater oder Mutter sein mag, das ist nicht die Trauer. Die Trauer ist letztendlich diese Trauer über Jesus, dass Jesus noch nicht kommt, dass wir noch warten müssen. Es ist die Trauer über die eigene Sünde, wenn uns Gott überführt. Das ist die Trauer, die hier gemeint ist. Wenn du Trauer über deine eigene Sünde empfindest, bist du gesegnet, sagt dieses Wort. Du bist gesegnet. Es passiert dir etwas Gutes. Denn du wirst durch sie Vergebung empfangen und getröstet werden. Oder du wirst durch die empfangene Vergebung getröstet werden. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist sein Wesen. Und wenn er von den Sanftmütigen redet, dann meint er dieses Wesen, das er in uns hineinlegen will und das er in uns sehen will. Dass dieses Wesen, dieses neue Wesen Jesu in uns hervorkommend das Land erben wird. Nicht die Gewalttätigen erben das Reich, sondern die Sanftmütigen. Das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist und auch nicht auf dieser Welt final errichtet wird, wird nicht mit Gewalt verbreitet oder verwirklicht. Niemals. Das Reich Gottes, das gepredigt worden ist von den Gläubigen der Christenheit, von den wirklich Wiedergeborenen, war nie ein Reich der Gewalt. Darin sind bibelgläubige Christen radikal gewesen. Anders radikal wie die heutigen Gotteskrieger. Bibelgläubige Christen mit anderen Fundamentalisten in einen Topf zu schmeißen, ist eine Frechheit und Ignoranz, die durch nichts zu überbieten ist. Und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, mit anderen Fundamentalisten in einen Topf geschmissen zu werden. Aber wir dürfen es auch nicht zulassen, dass wir in Aktivitäten hineingezogen werden, die uns am Ende in diesen Topf schmeißen. Gesegnet sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Der Kontext der Bibel macht deutlich, dass es nicht die Gerechtigkeit ist, die wir selber verwirklichen können durch eigene Anstrengung. Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit. Ja, das seiner Gerechtigkeit bezieht sich auf Gott. Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit, die wir selbst erarbeiten. Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die Jesus durch sein Leben verwirklicht hat und Gott uns schenkt. Das ist die Gerechtigkeit, die hier gemeint ist, die nach Gerechtigkeit hungern. Die nach dieser Gerechtigkeit hungern, wo sie sagen, Gott, teile mir deine Gerechtigkeit zu. Gottes Gerechtigkeit hat mit dem weltlichen, neuzeitlichen, woken Gerechtigkeitsbegriff absolut nichts, rein gar nichts zu tun. Egal, was uns auch wohlmeinende Christen verkaufen wollen, diese Gerechtigkeit ist etwas anderes, als ob Männer oder Frauen irgendwie gleichberechtigt sind, irgendetwas zu tun. Oder dann die Nicht-Frauen und Nicht-Männer, aber auch Nicht-Männer und Nicht-Frauen, die zwischendrin sind und die gar nichts sind und die irgendwas sind. Und darum geht es nicht. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. In seiner Auslegung sagt der Bergpredigt, schreibt Martin Lloyd-Jones, Barmherzigkeit schaut besonders auf die elenden Konsequenzen der Sünde. Fand ich eine interessante Definition von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit schaut besonders auf die elenden Konsequenzen der Sünde. Der Barmherzige beginnt sein Barmherzigsein, indem er auf die schlimmen, die elenden Konsequenzen seiner eigenen Sünde schaut. Wenn wir uns nicht selber bewusst machen, wie elendige Sünder sind und wie die Konsequenzen unserer Sünde sind, wie sollen wir überhaupt Vergebung in Anspruch nehmen können? Wenn wir meinen, wir wären ja so gut und so recht. Aber wenn wir ehrlich sind und auf das schauen, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, dann werden wir das merken. Gesegnet sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Schon das Alte Testament spricht davon, dass nicht wir unsere Herzen reinigen können, sondern dass Gott uns ein reines Herz machen muss. Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Da steht bara. Und bara bedeutet ein kreatives Schaffen, wo etwas nicht gewesen ist, etwas zu schaffen. Wir haben ein schwarzes, ein böses, ein unreines Herz, das durch nichts reformiert werden kann. Wir brauchen ein neues, ein reines Herz, das nur von Gott geschaffen werden kann. Kommen wir zum nächsten. Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Auch hier lässt Jesus wieder auf das Ergebnis seines Handelns blicken und nicht auf die Voraussetzung. Friedensstifter können wir nicht aus uns heraus sein. Aber Jesus weiß, dass sein Leiden und Sterben die Grundlage dafür sein wird, dass wir Friedensstifter sein können. In Epheser 2, 14 heißt es, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Jesus ist der Friede schlechthin. Wenn er in unserem Leben ist, dann ist der Friede in uns gegenwärtig. Und das hilft mir, wenn ich mit meiner Frau streite, immer wieder auch zum Frieden zu kommen und zu sagen, ich zügle mich und ich bin jetzt nicht mehr streitsüchtig. Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das Blut Jesu ist das Friedensmittel in deinem Leben. Und wir haben bis jetzt relativ positive Segnungen gesehen. Alles gute Dinge, wenn sie Realität werden. Und jetzt kommen wir zu einer Aussage, die uns keinem von uns wirklich gefallen wird. Bin ich hundertprozentig sicher. Da ist es nämlich, gesegnet sind die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und wir haben schon gesehen, Gerechtigkeit ist etwas anderes hier. Die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten sind diejenigen, die die Gerechtigkeit durch Jesus Christus gepredigt haben, über alle Zeiten hinweg, und die wurden in allen Zeiten von allen Menschen gehasst, die nicht wiedergeboren waren. Nannten sie sich Christen oder nicht Christen? Wie viele sogenannten Sekten wurden von der großen Kirche verfolgt, weil sie das Evangelium von Jesus Christus als dem einzigen Mittler des Heils gepredigt haben? Ich selber habe es in meiner Jugend erlebt, dass, wo ich Jesus als den Mittler, alleinigen Mittler des Heils gepredigt habe, ich verfolgt wurde. Und das kann man bis zum heutigen Tag erleben. Und weil Jesus die Personifizierung dieser Gerechtigkeit ist, folgt der letzte Segensausspruch auch. Gesegnet seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch reden, gegen euch reden werden, um meinetwillen. Gesegnet seid ihr, wenn sie euch schmähen. Da ist ein bisschen was durcheinander geraten. Gesegnet seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Wann werden wir in den Genuss dieses Segens kommen, verfolgt zu werden? Wenn wir Licht und Salz werden, wie dies in den nachfolgenden Versen, auf die ich jetzt nicht mehr besonders eingehen werde, wenn wir Licht und Salz sind. Wenn wir das neue Wesen, das Jesus uns schenken will, wenn wir die neuen Fähigkeiten, die er in uns hineingelegt hat, Licht zu sein, wie er Licht ist, Salz zu sein, wie er Salz ist, wenn wir das ausleben, dann werden wir genau das erleben. Wenn wir sein Wesen, das er in uns in der Wiedergeburt geschenkt hat, in uns leben und wirken lassen, dann werden wir verfolgt werden. Dann wird Böses, Falsches, Schmähendes über uns und gegen uns geredet werden. Wollen wir das? Nein! Natürlich nicht, ruft der natürliche Mensch in uns. Ich will ein gutes und ein angenehmes Leben haben. Ich will von den Menschen gemocht werden. Ich will, dass sie Gutes über mich sagen. Das will ich. Ich will doch nicht als der Böse, als der Böhlemann dastehen. Der geistliche Mensch ruft: Ja, das will ich. Denn ich will den Segen Gottes in meinem Leben haben. Ich will gesegnet werden, um ein Segen zu sein, hatten wir vor kurzem ein Predigtthema. Ich will den Segen, den Gott Abraham verheißen hat, weitergeben. Der Segen Gottes, verheißen durch dem Abraham verheißen, war Jesus Christus. Das ist der Segen Gottes. Und den will ich weitergeben. Ich will Jesus und sein Heil, sein Wirken in meinem Leben, seine Erneuerung, seine Erlösung. Und ich will, dass alle das mitbekommen und es für sich entdecken, damit viele erleben, was es heißt, mit Gott versöhnt zu sein. damit viele wissen, was es heißt, seine Barmherzigkeit zu erleben, von ihm gerecht gemacht zu werden, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Das hört sich ziemlich heftig an. Teilhaber der göttlichen Natur, steht 2. Petrus 1,4. Das ist wert, mal für sich einfach so einen Nachmittag drüber nachzudenken. In ein neues Leben einzutreten und Zugang zum Reich Gottes zu bekommen. Ich will, dass das die Leute wissen, wie man das haben kann. Ich will, dass andere das auch erfahren und dafür bin ich bereit zu leiden. Kommen wir also zur Zusammenfassung. Wir sehen hier, dass in unserem Predigttext Jesus eigentlich beschreibt, wie seine Nachfolger einmal sein werden. Er stellt ihnen das Bild eines Christen vor Augen. So sind meine Nachfolger. Das ist ihre Bestimmung. Noch waren sie nicht dort, denn Jesus war noch nicht für sie gestorben. Also konnte die Kraft der Auferstehung, diese transformatorische Kraft in ihrem Leben noch nicht wirken. Aber er beschreibt hier, was stattfinden würde, was passieren würde, wenn sie ihm nachfolgen. Er stellt ihnen das Bild vor Augen, damit sie sein Ziel mit ihnen sehen. Und dieses Ziel, was Jesus mit seinen Jüngern damals hatte, das hat er mit jedem von uns, mit dir und mir. Ein Ziel, das er auch erreichen wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Manche erinnern sich an Jakobus und Johannes, die Donnersöhne. Ja, die wollten ja Feuer vom Himmel regnen lassen auf samaritanische Dörfer, weil die sie nicht aufnahmen. Und wenn man die Johannesbriefe liest, welch eine Liebe kommt einem da entgegen? Johannes ist der Apostel der Liebe Gottes schlechthin. Oder nehmen wir Petrus, der so unstetig war wie ein Blatt im Wind. Bei dem du nie wusstest, wie er eigentlich drauf sein würde und reagieren würde. Und was lesen wir im 2. Petrusbrief? Da wurde er zu einem Fels, der durch nichts und niemanden mehr erschüttert werden konnte, der seinen Mitchristen sagen konnte, hey, egal was passiert, Jesus kommt wieder. Lasst euch nicht beirren. So unbeirrt war der. Also egal, welches Defizit du in deinem Leben siehst, egal, wo du denkst, das werde ich nie sein. Hey, Gott kommt mit dir zum Ziel. Wenn er mit den Jungs zum Ziel gekommen ist, dann kommt er mit dir zum Ziel. Wenn er mit einem Heißsporn wie Paulus zum Ziel gekommen ist, der viel von der Geduld Gottes redet, dann kommt er mit dir zum Ziel. Ich kann dir das versprechen. Er wird mit dir zum Ziel kommen, selbst wenn du dich dagegen sperrst, so wie ein Jona, der vor Gott davongelaufen ist. Gott ist auch mit ihm zum Ziel gekommen und Gott kommt mit dir zum Ziel, selbst wenn du von dieser Gemeinde wegrennst und denkst, die sind das Problem an meiner Misere. Ich kann dir garantieren, Gott kommt mit dir zum Ziel, weil du bist derselbe, der weggeht und Gott ist derselbe, der weggeht mit dir und der dein Ziel mit dir verfolgt, auch an anderen Orten. Also von daher kannst du ruhig hier bleiben, damit Gott hier mit dir zum Ziel kommt. Die Bergpredigt war für mich einer der Gründe, weshalb ich mich nach Erlösung gesehnt habe. Ja, ich habe Bibellesen mit dem Alten Testament begonnen, mit den ganzen Helden. Und die haben mir gezeigt, was so ein richtig biblischer Held ist. Das Neue Testament hat mir gezeigt, wie ein wirklicher biblischer Held aussieht, Bergpredigt, und da habe ich gesehen, das bin ich nicht. Ja, Altes Testament, das geht noch, Muskeln anspannen und einen auf dicke Hose machen, das geht noch, aber Neues Testament geht nicht. Und es hat mich dazu geführt, nach Jesus zu suchen. Ich habe mich nach Erlösung ausgestreckt, habe die Bergpredigt mehrfach gelesen und sie wurde mir eben nicht zum Gesetz. Du sollst, sondern sie hat mir aufgezeigt, was ich eigentlich sein könnte, wenn ich Jesus in mein Leben ließe. Und ich bitte dich, so die Bibel zu lesen, so die Bergpredigt zu lesen unter dem Aspekt, So möchte das Gott, dass du wirst. Das ist Jesu Ziel mit dir. Und lass dich auf ihn ein. Wenn du Hunger nach ihm hast, dann lass dich auf ihn ein. Ergreif ihn, ruf zu ihm. Ich möchte so sein, wie du das da vorstellst. Ich habe eine Sehnsucht, ich habe einen Hunger danach. Das will ich sein. Mach mich in das. Und Gott wird es tun. Jesus wird es tun. Dann wirst du in dieses Land, in dieses neue Land hineingehen, in dem so viel Segen auf dich wartet, wie wir hier heute Morgen aufgelistet haben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Und Vater, ich danke dir, dass dein Wort uns helfen möchte, eine Vision davon zu bekommen, wie du uns haben möchtest, was du aus uns machen möchtest, wie du uns formen möchtest in das Bild Jesu, den Prototypen, den du gesandt hast, uns zu erlösen und uns dann in sein Bild hinein zu verwandeln. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, Herr, dass du uns wieder eine neue Sehnsucht danach gibst, dass wir wirklich in dieses Bild hinein geformt werden wollen, dass wir uns nicht mehr sträuben und nicht mehr dagegen ankämpfen, dass wir uns danach sehnen, von dir so verändert zu werden, dass wir nur noch um deinetwillen verlacht, verlästert, verachtet, verfolgt werden. Nicht mehr wegen unserem unbiblischen, ungeistlichen Benehmen und Verhalten, sondern wegen unserem geistlichen Benehmen und Verhalten, weil wir deine Nachfolger sind. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns zu freudigen, leidenschaftlichen und hingegebenen Nachfolgern machst, die alles dafür geben, mehr und mehr in dein Bild verwandelt zu werden. Amen.
Amen, vielen Dank, Eugen. So, der Gottesdienst soll weitergehen in einer anderen Form. Ihr seid noch